Wir wollen Andacht feiern und das tun wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte heute von drei verschiedenen Menschen erzählen, die Jesus einmal beschrieben hat. Drei Männer, ein Vater und seine beiden Söhne. Es könnten aber ebenso gut Frauen sein, eine Mutter und ihre beiden Töchter zum Beispiel. Aber Jesus erzählt von einem Vater und seinen zwei Söhnen. Recht verschiedene Söhne mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen vom Leben. Beide werden so langsam erwachsen und der eine, der Ältere, sagt: Hier zu Hause ist es prima. Hier ist es in Ordnung. Ich helfe meinem Vater bei der Arbeit und irgendwann übernehme ich den Betrieb. Ich weiß, woran ich bin, was von mir erwartet wird. Alles wunderbar so. Ich bin gern zu Hause. Der jüngere Sohn hat ganz andere Vorstellungen. Ich will raus hier, sagt er. Ich will was von der Welt sehen. Ich halte diese Enge zu Hause nicht mehr aus. Ich will mein eigenes Ding machen. Ich will erst mal was erleben. Vater, gib mir, was mir zusteht. Am besten mein Erbteil. Ich mach mich auf den Weg. Ich bin dann mal weg. Und während der ältere Sohn zu Hause bleibt, im elterlichen Betrieb arbeitet, zieht der jüngere Sohn los, die Welt zu entdecken. Genauso wie es Jesus erzählt, könnte es heute auch passieren. Vielleicht haben Sie es selbst so oder ähnlich in Ihrer Familie erlebt. Über den jüngeren Sohn heißt es dann in der Bibel: Er zog in ein fernes Land und brachte sein Erbteil durch mit Prassen. Oh oh, da ist etwas schiefgegangen. Wie auch immer man sich das vorstellt, wie der junge Mann dort im fernen Land gelebt hat, jedenfalls ist sein Geld irgendwann aufgebraucht. Nichts mehr übrig. Das kann ganz schnell gehen. Was soll der Sohn jetzt machen? Er, der ja sein eigenes Ding machen wollte, sucht und findet eine Arbeit bei einem Landwirt. Dort kann er die Schweine hüten. Verdienen tut er so gut wie gar nichts. Jedenfalls für ein ordentliches Auskommen reicht es irgendwie nicht. So hat er sich sein Leben nicht vorgestellt. Und während er da so allein mit den Schweinen auf dem Feld hockt, kommt er ins Nachdenken. Er ging in sich, heißt es in der Bibel. Innehalten, in sich gehen, Bilanz ziehen. Manchmal ist das dran. Wie sieht's aus bei mir? Wie geht es mir eigentlich? Bin ich noch gut unterwegs? Stimmt die Richtung noch? Oder bin ich längst irgendwo falsch abgebogen? Habe ich Entscheidungen getroffen, die ich im Nachhinein bereue oder anzweifle? Müsste ich längst mal was ändern? Ist mein Leben so, wie es im Moment aussieht, in Ordnung? Auch mein Glaubensleben? Der junge Mann kommt zu dem Entschluss: Nein, nichts, nichts ist in Ordnung. Und die einzige Möglichkeit, die er sieht: Ich muss zurück. Zurück nach Haus, zurück zu meinem Vater. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Puh, kein leichter Schritt. In seiner Haut möchte ich nicht unbedingt stecken, sich eingestehen müssen, mein Leben ist ziemlich schief gelaufen und das habe ich zum größten Teil auch selbst verbockt. Das ist nicht leicht. Um Entschuldigung bitten beim Vater. Ein schwerer Weg, den der Sohn da vor sich hat. Ich stelle mir vor, wie er ziemlich beklommen nach Hause läuft, sich immer wieder seine Worte zurechtlegt, sich viele Gedanken macht, wie der Vater wohl reagieren wird. Je mehr er sich seinem Elternhaus nähert, desto schwerer wird sein Weg. Was wird der Vater sagen? Was wird er tun? Was wäre eine angemessene Reaktion? Da kommt der Sohn nach langer Zeit wieder nach Haus, hat das ganze Erbteil durchgebracht, besitzt nicht mehr als ein Bettler. Und will nun wieder zu Hause arbeiten. Was wäre eine angemessene Reaktion? Viele von Ihnen wissen bestimmt, wie die Geschichte in der Bibel weitergeht. Der junge Mann kommt nach Haus, der Vater sieht ihn schon von Weitem, so als ob er auf ihn gewartet hätte. Und es jammerte ihn. So heißt es in der Bibel. Sein Herz war voll Mitleid, voll Liebe, voll Schmerz. Und noch bevor der Junge irgendetwas sagen kann, fällt der Vater ihm um den Hals und küsst ihn. Dann bekommt der Junge auch noch das beste Gewand angezogen. Und der Vater steckt ihm einen Ring an den Finger, was so viel bedeutet, dass der Vater ihn wieder als vollwertigen, erbberechtigten Sohn anerkennt. Und das Mastkalb wird geschlachtet und es gibt ein großes Fest. Nicht zu fassen, wer solche Eltern hat, der kann sich glücklich schätzen. Es wird ein riesiges Fest gefeiert für den Sohn, der wieder da ist. Lustig und fröhlich geht es zu. Es wird gelacht, getanzt, gesungen. Das hört man bis weit hin. Das hört auch der Bruder, der ältere Bruder auf dem Feld. Und als er sich erkundigt, was da zu Hause los ist, da wird er sauer. Zu Recht. Was? Für den gibt's ein Fest? Erst verpulvert er Vaters ganzes Geld und dann wagt er es, nach Haus zu kommen und dem Vater fällt nichts Besseres ein, als ihm um den Hals zu fallen und eine große Party zu veranstalten? Und was ist mit mir? Ich schufte hier Tag aus, Tag ein und für mich hat der Vater noch nie ein Mastkalb geschlachtet. Noch nie. Der blanke Neid. Der hat so unverdient gut. Und ich? Kennen Sie das auch, dass man neidisch ist auf die, die es irgendwie besser haben als wir? Die von Menschen oder vom Leben überhaupt bevorzugt werden? Die ist gesund, aber ich? Der hat Familie, aber ich? Die bekommt oft Besuch, aber ich? Neid sieht nur das, was die anderen haben und gönnt es ihnen nicht. Neid sieht nur das, was wir nicht haben, aber nicht das, was wir alles haben. Und Neid schadet am allermeisten dem, der neidisch ist. Zerfressen von Neid ist so ein Ausdruck, der das gut beschreibt. Der ältere Sohn ist neidisch. Und der Vater geht auch auf seinen älteren Sohn zu. Komm doch, feiere doch mit uns. Freu dich doch mit uns und vergiss nicht, wie gut es dir geht. Vergiss nicht, was du alles hast. Alles, was mir gehört, das gehört doch auch dir. Am Ende feiert auch der ältere Sohn mit. Oder auch nicht. Das wissen wir nicht. Die Bibel lässt das offen. Jesus erzählt diese Geschichte vom Vater und seinen beiden Söhnen nicht einfach so, weil er eine nette Familiengeschichte erzählen möchte, sondern weil er etwas deutlich machen will. So sind wir zuweilen, wie der jüngere Sohn, dass wir das, was Gott uns mitgibt an Gaben, an Fähigkeiten, an Möglichkeiten, gar nicht zu schätzen wissen, dass wir es verschleudern und dass wir auf Wege geraten, die uns gar nicht gut tun. Dass wir falsche Entscheidungen treffen, dass wir in die Irre gehen. Und ehe wir uns versehen, sind wir weit weg von Gott. Lasst uns umkehren. Lasst uns Gottes Nähe wieder suchen. Er steht schon da mit ausgebreiteten Armen. Und so sind wir zuweilen wie der ältere Sohn, dass wir neidisch sind, dass wir denken, den anderen geht es doch viel besser. Haben wir vergessen, wie gut wir es haben? Wir leben hier in Deutschland. Das ist schon mal ein Privileg. Wir haben eins der besten Gesundheitssysteme. Wir haben Corona, ja, aber wie glimpflich geht es hier ab im Vergleich zu manch anderen Ländern. Wir haben keinen Krieg. Wir haben Menschen, die sich um uns kümmern. Wir haben, ach, ich könnte noch ganz viel aufzählen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und so ist Gott, wie dieser Vater, so ist Gott. Zu Gott dürfen wir immer kommen, auch wenn wir den größten Mist gebaut haben. So ist Gott. Bei ihm können wir nochmal neu starten. Und nochmal und nochmal und immer wieder. So ist Gott, egal was wir anstellen. Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit ist immer größer als unsere falschen Entscheidungen und unsere Irrwege, die wir gegangen sind und die wir vielleicht immer noch gehen. So groß ist Gottes Barmherzigkeit mit uns, dass er sich über uns freut, egal wie innerlich zerlumpt wir zu ihm kommen. So ist Gott. Nichts müssen wir ihm vorweisen. Mit nichts können wir zu ihm kommen. Was für ein großartiger Gott! Was für eine unermessliche Liebe! Wir haben einen großen Gott, einen, der uns liebt, bedingungslos. Bedingungslos. Einfach so, weil wir es ihm wert sind. Amen. Ganz gut passt zu dieser Geschichte das Lied Nummer 353 aus dem evangelischen Gesangbuch. Vielleicht mögen Sie es mitsingen. Jesus nimmt die Sünder an. 353. Ich singe die Strophen 1 bis 3 und 8. Jesus nimmt die Sünder an, saget doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Keine Gnade sind wir wert, doch hat er in seinem Worte eidlich sich dazu erklärt. Sehet nur die Gnadenpforte, ist hier völlig aufgetan. Jesus nimmt die Sünder an. Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Hirte. Jesus, der uns nie vergisst, suchet treulich das Verirrte, dass es nicht verderben kann. Jesus nimmt die Sünder an. Jesus nimmt die Sünder an. Mich hat er auch angenommen und den Himmel aufgetan, dass ich selig zu ihm komme und auf den Trost sterben kann. Jesus nimmt die Sünder an. Wir wollen beten. Lieber Gott, wir danken dir, dass du für uns ein guter Vater bist. Und wir sind für dich wichtig. Du hast uns lieb. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich für uns, wenn wir uns irgendwie verrannt haben, wenn wir falsche Entscheidungen getroffen haben, wenn wir Fehler gemacht haben. Lass uns dann innehalten und zu dir kommen. Du bist ja da. Und wartest schon auf uns mit ausgebreiteten Armen. Wir bitten dich für uns, wenn wir gar nicht mehr sehen können, wie gut es uns geht. Richte unseren Blick auf das, was du uns schenkst. Wir bitten dich für die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. Sei du bei ihnen mit deiner Liebe und mit deinem Segen. Und es segne und behüte uns, Gott, der allmächtige Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.